SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Zu Gast ist heute ein Mann, der ein ganz besonderer Lehrer war und heute noch ist und der einen ganz besonderen Schüler hatte, den frisch gekürten deutschen Buchpreisträger Sascha Stanišić. Herzlich willkommen, Werner Nikisch.
Guten Abend, Frau Kögel.
Sie haben ein Berufsleben als Lehrer in Heidelberg hinter sich. Sie engagieren sich heute ehrenamtlich als Lernpate in Berlin. Lassen Sie uns aber zuallererst zurückgehen ins Schuljahr 1992, 1993. Sie waren damals Lehrer an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg. Und da saß in Ihrem Deutschunterricht dieser 14-jährige Junge, gerade geflohen vor dem Jugoslawienkrieg aus Visegrad in Bosnien, Sascha Stanišić. Was ist Ihre erste Erinnerung an ihn?
Das war direkt nach den Herbstferien 1992 und ich war neu in der Klasse. Ich war vorher krank gewesen lange Zeit und kam neu in diese Klasse und hatte mich sehr gefreut auf die 9a. Das ist eine Klasse aus dem Gymnasialzug der Internationalen Gesamtschule. Und dort saßen interessierte, aufmerksame, ja, freudige Kinder und mit großer Erwartungshaltung. Und auch dieser Sascha saß da. Ich meine, er saß links neben seinem späteren Freund, den er auch in seinem Buch beschreibt, mit dem er sehr viel erlebt hat. Ja, und er war sehr aufmerksam von Anfang an und war gierig auf Literatur. Das ist mir ziemlich schnell aufgefallen, ja.
Das war 1992. Jetzt hat Sascha Stanišić den Deutschen Buchpreis 2019 erhalten für sein Buch Herkunft, eine dokumentarisch-autobiografisch-fantastische Geschichte. Und den ersten Kontakt mit dem Schreiben auf Deutsch und mit deutscher Literatur hatte er im Unterricht von Werner Nikisch. Er, Werner Nikisch, ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Herr Nikisch, am Montag hat Stanišić den Deutschen Buchpreis bekommen. Wie haben Sie davon erfahren?
Vor dem Computer. Ich habe auf dem Bildschirm die Veranstaltung im Livestream mit meiner Frau zusammen angeschaut und war natürlich sehr gespannt und sah Sascha immer in der Reihe der Kandidaten sitzen und ich wusste, dass er sehr angeschlagen war. Er hatte mir das vorher geschrieben, dass er sehr krank fährt nach Frankfurt. Und das sah man ihm dann auch an und war natürlich überaus freudig überrascht, dass er dann den Preis gewonnen hat. Aber am meisten hat mich natürlich beeindruckt seine Rede dann, die er gehalten hat. Das traf ins Schwarze, ja.
Ja, Sie sprechen es an, in seiner Dankesrede, da ist Stanišić von seiner eigenen Freude ganz schnell gewechselt zur Erschütterung über die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Er hat heftig kritisiert, dass mit Handke ein Schriftsteller ausgezeichnet wird, der in seinen Texten Verbrechen relativiere, die ja auch in Visegrad passiert sind, wo Stanišić herkommt. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie ihn so gesehen haben?
Ja, ich war so beeindruckt, dass er so mutig ist. Er hat nicht eine erwartete Dankesrede gehalten, indem er das übliche, freundliche und höfliche Dankeschön auch an die Mutter und den Vater und so weiter formuliert, sondern er hat sofort den Schalter umgelegt, um darauf zu kommen. Ich war überrascht, weil ich das nicht wusste, dass er das auch vorhatte, aber ich war so beeindruckt, dass ich glaube, dass diese Rede auch eine Zäsur ist und das wird weiter die Feuilletons beschäftigen und alle Kultur- und Literaturinteressierten. Und ich glaube vor allen Dingen, dass Handke es ein großes Problem haben wird, wenn er den Preis dann entgegennimmt. Was sagt er dazu? Schweigt er oder äußert er sich dazu? Das finde ich hochinteressant.
Eine große Diskussion, die Ihr ehemaliger Schüler da angestoßen hat. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit, als er Ihr Schüler war. Was hat er denn damals über seine Heimat erzählt, die er verlassen hatte?
Ja, vielleicht ist das eine falsche oder nicht richtige Vorstellung. Ich habe mich verstanden als Lehrer, der ihn begleitet oder der alle Kinder, alle Schüler begleitet beim Lernen. Und ich habe mich nicht verstanden so sehr als Freund oder so als private Person, mit der man sich auch über private Dinge so sehr unterhält, sondern es war wirklich fokussiert, meine Beziehung auch zu Sascha, der ja dann später zu mir kam, um seine Texte zu zeigen. Ich habe wirklich ganz bewusst nicht die Rolle eingenommen, ihn zu fragen, wie war denn deine Flucht, wie ist es dir denn gegangen? Das spielte überhaupt gar keine Rolle. Die Gedichte, die er geschrieben hat, die redeten aber von seinen Erfahrungen und das hat mich zutiefst beeindruckt. Also es ging wirklich nur um seine Texte, aber nicht so ein privates Gespräch war es eher nicht.
Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass er Gedichte schreibt?
Das habe ich nicht gemerkt. Es steht in seinem Buch Herkunft, wird das so beschrieben, aber so war es aus meiner Erinnerung nicht. Es ist ja auch fiktional, was er dort zusammengestellt hat. Er von seiner Erinnerung hat Dinge kombiniert. Es war eher so, dass ich aufmerksam geworden bin auf ihn an einer ganz bestimmten Stelle, wo ich den Augsburger Kreidekreis von Brecht in der Klasse durchgenommen habe und an einer bestimmten Stelle, die ich auch selbst persönlich unheimlich schön formuliert finde, sagte Sascha, das ist aber schön geschrieben. Und da war ich baff, das hatte noch nie ein Schüler vorher geäußert, so eine stilistische, poetische Stelle, die ihm so gut gefallen hat. Und ich glaube, dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und er fragte mich dann, er würde auch Texte schreiben, ob er sie mir zeigen könne. Und sagte ich, ja, komm in der Mittagspause zu mir. Ich habe einen Arbeitsplatz im Biologie-Vorbereitungsraum und da haben wir alle Ruhe und wir sind ungestört und er könne mir das zeigen. Und das tat er dann auch sehr schnell.
Und das war in seinem ersten Jahr in Deutschland und hat er Gedichte schon auf Deutsch geschrieben?
Ja, also ich fasse es bis heute nicht. Er ist ja im Sommer 92, im August kam er nach Deutschland und ich habe nochmal nachgelesen, er ist erst am 17.10.1992 in Heidelberg angekommen und ich habe ab 2. November ihn in der Klasse gehabt. Also nach kurzer Zeit war er schon in der Lage, dem Unterricht zu folgen. Also eine unglaubliche Zeit eigentlich, eine unheimlich kurze Zeit. Und ich meine etwa ein Jahr später, vielleicht 93 im Winter, kam er das erste Mal zu mir mit Texten, die er auf der Schreibmaschine geschrieben hatte, die also schon quasi für einen Druck vorbereitet waren. So kam es mir vor.
Und diese Gedichte hat er allerdings unter einem Pseudonym geschrieben. Stan Bosny war das damals.
Nein, so war es nicht. Er hat das erstmal hat er gar nicht einen Namen darunter geschrieben, das war auch gar nicht wichtig. Erst als ich ihm den Vorschlag machte, dass ich ein Gedicht von ihm in der Klasse anonym, unter Pseudonym, also sozusagen, durchnehmen möchte und der Klasse vorlegen möchte, dass sie das Gedicht beurteilen sollten. Und zwar im Vergleich zu anderen Gedichten.
Also in so einer Unterrichtseinheit Gedichte.
Für eine Unterrichtseinheit, ja, über Lyrik. Und mit etablierten anderen Autoren zusammen auf einem Arbeitsblatt habe ich einen Text von ihm mit abgedruckt und den sollte er, da habe ich gesagt, denk dir ein Pseudonym aus, das darf natürlich nicht unter deinem Namen dort stehen. Und dann bemühte er sich, einen Namen zu finden und fand dann den Namen Stanley oder Stan Bosny. Und unter dem Namen haben wir dann das Gedicht dann auch gelesen.
Und was für ein Gedicht war das? Worum ging es da?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es muss dieses Gedicht gewesen sein, was mich so ich wiederhole jetzt das Wort, auch erschüttert hat, weil er so präzise und schon so außerordentlich, ja, mit einer großen Könnerschaft einen Text verfasst hat, der mich wirklich, ja, umgehauen hat. Das Gedicht geht darum, dass er in ein fremdes Land gekommen ist im Winter und er darüber nachdenkt, was denn das bedeutet, wenn der Sommer kommt. Also ich nehme dann den letzten Teil des Gedichtes. Ich habe es hier vorliegen, ich habe es mitgebracht. Da schreibt er, dort wo ich bin ich allein. Eine Träne im Schnee bin ich und habe Angst, dass der Schnee schmilzt. Und ich weine, weil ich weiß, dass meine Tränen auf das Gras eines fremden Landes fallen werden.
Beeindruckende Zeilen für einen wahrscheinlich 15-Jährigen.
15, ja.
Genau, der damals 1992, 93 bei Ihnen im Deutschunterricht saß und Ausdruck gesucht hat in dieser neuen Sprache, die er gerade gelernt hat.
Ja, er war so interessiert, diese Sprache sich anzueignen, dass es in einer Turbogeschwindigkeit wirklich geschah. Und er hat in diesem Text, das müssen Sie sich vorstellen, 1993 im Dezember, glaube ich, hat er ihn geschrieben, da ist ein einziger Rechtschreibfehler drin gewesen. Also das mit Doppel-S hat er nicht geschrieben, aber alles andere war perfekt.
Haben Sie und Ihre Kollegen Stanisic dann besonders gefördert? Oder es klingt jetzt gerade so, als wäre das gar nicht nötig gewesen, weil er selber so neugierig war.
Ja, ich habe sofort gemerkt, dass ich ihn nur begleiten kann in seinem vielleicht Wunsch, auch Texte weiterhin zu verfassen, und habe mich an eine Kollegin gewendet, die in der Grundschule bei uns arbeitete und selbst als Lyrikerin in Heidelberg durchaus einen Namen hatte. Und der habe ich 2, 3 Gedichte ins Postfach gelegt und sie gebeten, das zu beurteilen. Und sie schrieb mir zurück, Mann, der Junge hat ja was drauf, da haben Sie ja eine Perle in der Klasse. Ja, so habe ich dann auch versucht, ihn an die Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg auch ihn weiter zu empfehlen. Das wurde allerdings abgelehnt, weil er ja doch ein pubertierender Jugendlicher ist, der nichts Wichtiges zustande bringen würde, ohne die Texte angesehen zu haben seitens der Redaktion.
Und dadurch ist er kein Journalist geworden, sondern tatsächlich ein Dichter. Auch das war doch eine gute Lernbegleitung. SWR 2 Tandem mit Werner Nikisch, Lehrer im Ruhestand und Lernpate. Ihr prominentester Schüler Sascha Stanisic hat gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen für sein Buch Herkunft. Herkunft war ja auch in Ihrem Leben ein Thema. Ihre Familie musste nach dem Krieg Schlesien verlassen und hat ein neues Zuhause im Sauerland zugewiesen bekommen. Sie sind 1948 in diese Flüchtlingsfamilie hineingeboren worden. Wo fühlt man sich da zugehörig?
Ja, in erster Linie zur Familie. Die Familie war der Ort, wo man sich sicher fühlte, aber die Umgebung schon, also die Nachbarn, die Menschen, mit denen man zu tun hatte, waren entweder wirklich ganz alte Einheimische oder eben auch andere Flüchtlingsfamilien. Und so hatte ich eigentlich meine Fremdheit immer gut aushalten können. Außerdem hatte ich einen Zwillingsbruder und wir beide haben natürlich sehr zusammengehalten. Und ja, das hat mir die Sache auch wirklich leicht gemacht.
Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit? Das war ja dann in Rade vorm Wald bei Wuppertal.
Nein, erstmal in die Grundschule bin ich, also in die Volksschule, katholische Volksschule in Niederense im Sauerland gegangen. Und mein Zwillingsbruder und ich, wir waren sehr gute Schüler. Und wir durften dann, obwohl es noch Schulgeld gab, auf das Gymnasium nach Näher am Hüsten gehen. Und dort waren wir dann in der Sechster. Aber meine Mutter war verstorben und so hatte mein Vater dann sich entschieden, nach Rade vorm Wald zu ziehen, zu einem Bruder, der dort schon aus der DDR hingezogen war, um näher an der Verwandtschaft zu sein. Und so kamen wir dann als Halbwaisen nach Rade vorm Wald. Und da bin ich dann nicht mehr zum Gymnasium gegangen, sondern dort gab es gar kein Gymnasium. Wir sind dann auf die Realschule gegangen und dort habe ich dann die Schule mit der mittleren Reife abgeschlossen.
Und nach der Schule haben Sie eine Banklehre bei der Sparkasse absolviert, aber dann zog es Sie weg Richtung Berlin und da haben Sie in einem Kinderheim gearbeitet.
Ja, ich hatte schon gewusst am Ende der Lehre, dass ich eine, heute sagt man, Auszeit nehmen möchte und dachte mir, ich muss noch was anderes erleben und sehen und versuchte dann etwas in einem sozialen Jahr zu machen, was mich wirklich sehr interessierte. Ich ging in ein Kinderheim in West-Berlin, in Dahlem, und dort habe ich ein soziales Jahr gemacht. Und in dieser Zeit wuchs die Gewissheit, dass ich gerne mit Kindern arbeite und dass ich da irgendwas in der Zukunft machen möchte und nicht mehr in die Bank zurückkehren möchte.
Sie haben mir gesagt, dass Berlin für Sie in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Ort war. Sie haben gesagt, Berlin war der erste Ort, wo ich kein Flüchtling war. In Berlin war ich einer aus Westdeutschland.
Vielleicht erklärt sich das also wirklich so. In Rade vorm Wald, in Niederense, überall war ich natürlich der, der aus der Flüchtlingsfamilie kommt oder der in der Straße wohnt, wo die Flüchtlinge wohnen. Und in Berlin fragte niemand danach. Ich war derjenige, der willkommen war. Westdeutsche waren sehr willkommen. West-Berlin verlor ja viele Bewohner, die nach in den Westen zogen, wegen der angespannten Situation nach dem Mauerbau. Und so waren wir sehr willkommen. Und dort war ich einfach nur derjenige, der ein neuer Stadtbewohner war. Und das hat mir natürlich außerordentlich gut getan.
Und dort fiel auch, Sie haben es gerade gesagt, der Entschluss, doch Lehrer zu werden. Wie kam das?
Ja, ich hatte ja kein Abitur. Der Wunsch war ja unrealistisch. Ich musste also erst die Voraussetzungen schaffen. Und ich hatte Freunde, die mir gesagt haben, wieso hast du eigentlich kein Abitur? Und ich sag, weil ich es eben nicht habe. Und dann sagt, du bist doch schlau, mach doch das Abitur, das kann doch jeder. Und du kannst doch auf die Abendschule gehen. Ich habe da mein Abitur auch gemacht, sagte einer der Freunde. Und ich glaube, ich habe die Nacht darüber geschlafen und am nächsten Morgen stand der Entschluss fest. Ich rief meinen Vater an in Rade vom Wald und sagte, ich bleibe in Berlin, ich komme nicht zurück. Ich werde die Abendschule besuchen. Und ja, das habe ich dann getan.
Und dann haben Sie das Abitur dort absolviert, sind dann aber Richtung Heidelberg gegangen. Warum?
Das war eine sehr persönliche Sache. Ich lernte ein Mädchen aus Karlsruhe in Berlin kennen. Die Liebe war so stark, dass ich ihr gefolgt bin nach Karlsruhe. Da kannte ich niemand, aber in Heidelberg-Mannheim kannte ich jemand, wo ich dann unterkommen konnte, machte ein Urlaubssemester, um diese Liebe zu festigen. Das hat aber nicht hingehauen. Aber genau in der Zeit lernte ich dann in der Sparkasse Heidelberg eine Frau kennen, mit der ich noch heute verheiratet bin, ja.
Sie haben dann in Heidelberg an der Pädagogischen Hochschule studiert und sind nach Studium und Referendariat an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg gelandet und haben dort 30 Jahre lang unterrichtet, von 1982 bis 2012. War das für Sie der richtige Ort, eben weil Sie auch eine besondere Sensibilität vielleicht hatten für diese Fragen von Zugehörigkeit und Herkunft?
Ja, ganz sicher. Also ich fühlte mich dort an dieser Schule so wohl, gerade was diese Frage betraf, dass ich Kindern mit schlechteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schullaufbahn, dass ich dort unterstützend und fördernd mich einbringen kann. Und das war ja der Fall. Wir hatten so viele Kinder aus allen Regionen der Welt, in denen gerade Krieg oder andere Konflikte herrschten, die kamen schubweise immer an die IGH und wurden aufgenommen in sogenannten Förderklassen, später nannten sie sich Vorbereitungsklassen, wo sie dann Deutsch lernten am Vormittag und am Nachmittag gingen sie dann in die regulären Regelklassen und so war das ja auch bei Sascha.
SWR 2 Tandem mit Werner Nikisch in seinem Deutschunterricht an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg saß unter anderem der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2019, Sascha Stanišić. Sie waren leidenschaftlicher Lehrer in Heidelberg und sind jetzt in Ihrem Ruhestand leidenschaftlicher Lernpate in Berlin. Bevor Sie uns erklären, was Sie als Lernpate genau machen, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, im Ruhestand von Heidelberg nach Berlin zu ziehen?
Ich hatte ja schon vorhin erzählt, dass Berlin der erste Ort war, wo ich mich heimisch fühlte, sehr wohl fühlte. Und ich hatte immer den Wunsch, ach, wenn das doch mal klappen könnte, wenn ich in Ruhestand gehe, vielleicht nach Berlin zu ziehen. Das hat mir mein älterer Sohn, hat mir das quasi möglich gemacht, denn er ist zum Studium nach Berlin gezogen, hat dort sein Studium beendet, hat seine Frau kennengelernt, hat Kinder mit ihr zusammen bekommen, sodass unsere Enkel in Berlin eben leben, unter anderem. Ein zweiter wohnt in Hamburg, auch mit einer Tochter. Und und da dachten wir, wir könnten doch die Kinder aufwachsen sehen und ihnen auch vielleicht ein bisschen zur Seite stehen, den Eltern. Und meine Frau konnte ich überreden, nicht, sondern überzeugen, ja, das machen wir. Und so sind wir dann über sechs Jahren nach Berlin gezogen.
Begleiten, zur Seite stehen, Sie haben es gerade gesagt, das machen Sie auch als Lernpate. Wie sieht so eine Lernpatenschaft genau aus?
Nachdem ich mich in Berlin in der Wohnung mit meiner Frau also alles eingerichtet hatte, habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal, ob ich mich ehrenamtlich betätigen kann. Ich wusste, dass es Lesepatenschaften gibt und in Berlin gibt es von einem großen Verein, VBKI heißt er, der hat ein Bürgernetzwerk Bildung geschaffen seit 11 Jahren und dort sind über 2000 ehrenamtliche Lese- und Lernpaten tätig in Berliner Schulen, die meistens einen großen Förderbedarf bei ihren Schülern feststellen und dort habe ich seit Januar 2014 in einer Sekundarschule angefangen als Lernpate und ich helfe älteren Schülern 9., 10. Klasse dabei, ihren mittleren Schulabschluss zu schaffen, ihre Defizite in Deutsch oder auch in anderen Fächern zu schließen. Und das ist so, dass man mit wenig Kindern, mit 2, 3 Kindern zusammen ist und mit ihnen entweder Texte liest oder auch einfach Grammatik macht, also fast die Tätigkeit eines Lehrers.
Im Moment sind in Berlin Herbstferien. Danach kriegen Sie Ihre neuen Patenschüler. Ist es immer wieder spannend, auch wenn man schon als Lehrer jahrzehntelang die Situation ja kennt?
Ja, die ist deswegen so schön, weil man nur Kinder bekommt, von den Lehrern zugewiesen bekommt, die Lust haben, mit einem Lernpaten zusammenzuarbeiten. Die sind freiwillig da und die haben große Lust, sich zu verbessern. Und wenn man dabei helfen kann, ist das natürlich viel, viel leichter, als wenn man in einer Klasse vor Kindern auch sitzt, die einen nicht sehr motiviert anschauen. Es sind ja immer nur wenige, die so richtig Lust haben. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr komfortable Situation, wenn man so fast auch 1:1 oder 1:3 zusammensitzt in einem Raum, wo sonst keine anderen Ablenkungen stattfinden.
Was ist für Sie, was ist für Ihre Schützlinge in so einer Zusammenarbeit dann ein Erfolg? Also ist das nur der Abschluss?
Oder? Nee, der Erfolg ist schon, dass jemand für sie da ist, mit dem sie alles besprechen können. Also es ist ja so, dass wir natürlich verpflichtet sind, auch diskret zu sein. Wir erzählen den Lehrern nichts weiter, wenn wir private Dinge erfahren, die schwierig sind für die Kinder. Und das ist eine Situation, die den Kindern einen Schutz Raum verschafft, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, ganz jemand für sie da. Sie sind in dieser Situation nicht fremd, sie sind dann zugehörig, wie wir schon vorhin erzählt haben, ja.
Jede dieser Schülerinnen und Schüler eröffnet einem Lehrer ja auch immer einen neuen Blickwinkel auf die Welt. Es gibt da in Ihrem Leben ein Kuriosum, von dem Sie mir erzählt haben, das möchte ich jetzt uns vergegenwärtigen. Sie hatten als Jugendliche eine Mitschülerin und später als Lehrer eine Schülerin, die beide in ganz unterschiedlichen Zeiten Geschichte im Weitsprung geschrieben haben. Was hat es damit auf sich?
Ach ja, in der Realschule in Rade vom Wald war eine Mitschülerin, die spätere sehr erfolgreiche Heide Rosendahl. Mit der zusammen war ich im selben Sportverein und sie sprang 1963 war es, glaube ich, sprang sie bei den Bundesjugendspielen der Schule genau 6 Meter, also 6,00 Meter. Und das war eine solche Weite, die hatte niemand auf dem Schirm, sagt man heute. Damals der Sportlehrer schaute auf die Liste und es gab gar keine Punktzahl für diese Weite. Ja, und sie ist ja später Olympiasiegerin geworden in München. Und in jetzt die Verbindung zu der Weitspringerin, die jetzt ebenfalls einen großen Erfolg hatte.
Genau, Sie hatten ja mal eine Weitspringerin als Schülerin auch, ne? Die damals auch schon Weitspringerin war.
Ja, die war schon als 12-Jährige, war sie im Sportverein in Oftersheim. Malaika Mihambo war auch eine Schülerin der IGH, die auch eine sehr prominente Schülerin heute. Und mit ihr habe ich darüber geredet, dass ich die Heide Rosendahl kenne. Und sie kannte sie als 12-Jährige auch schon. Und das ist ja nicht so normal. Und ich habe natürlich auch ihren Lebensweg verfolgt und freue mich natürlich unheimlich über ihre sehr, sehr sympathische Art, mit diesem Erfolg auch umzugehen.
Genau, Malaika Mihambo, sie ist ja jetzt gerade bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha Siegerin im Weitsprung geworden. Auch eine Schülerin von Werner Nikisch. SWR 2 Tandem mit dem Lehrer und Lernpaten Werner Nikisch und jetzt mit Herbert Grönemeyer, Fall der Fälle.
Es ist ein Transit, eine Szene, die oft zieht. Ein Bodensatz, der nie schläft. Es ist ein Virus, der sich in die Gehirne fräst, der sie versucht, der sie beleckt.
Herbert Grönemeyer, Fall der Fälle, ein Wunsch von unserem heutigen Tandem-Gesprächsgast Werner Nikisch. Sie waren Anfang September beim Konzert, Herr Nikisch, Grönemeyer live auf der Waldbühne. Besonders dieses Lied hat Sie beeindruckt. Warum?
Na, vielleicht deswegen, weil Grönemeyer Stellung bezieht, weil er Partei ergreift. Und Erstens finde ich wirklich seine Texte außerordentlich poetisch. Wenn man die Texte liest ohne die Musik, ist man immer wieder über die Sprachbilder und die Kreativität der Vergleiche, der Bilder, der Metaphern wirklich überrascht. Und er ist ja auch schon Stoff gewesen für die Prüfung in Baden-Württemberg in der Realschule, beispielsweise mit dem Song Flugzeuge im Bauch. Und so ist ja auch Sascha Stoff gewesen an Hamburger Schulen mit seinem Buch Vor dem Fest. Mich beeindruckt Grönemeyer von Anfang an, dass er eine Liebe hat zu dem, wozu sonst eine Liebe nicht geäußert wird. Zum Beispiel in dem Lied Bochum, wo diese Stadt, die nicht schön ist, mit großer Wertschätzung ehrt.
Also Sie sind ein langjähriger Grönemeyer-Fan, oder?
Ja, natürlich.
Werner Nikisch ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir haben gesprochen über seine ehrenamtliche Arbeit als Lernpate in Berlin. Dabei unterstützen Sie Schülerinnen und Schüler, die oft Deutsch nicht als Muttersprache haben. Das haben Sie auch schon getan im Schuldienst in Heidelberg. Dort haben Sie neben vielen hunderten Schülerinnen und Schülern auch Sascha Stanišić an Deutsch, an die deutschsprachige Literatur, an das Schreiben herangeführt. Im Jahr 1992, da saß er zum ersten Mal bei Ihnen im Unterricht. Ja, Sascha Stanišić hat für sein neues Buch Herkunft jetzt den Buchpreis 2019 bekommen. Haben Sie eigentlich alle Bücher von ihm gelesen?
Ich glaube ja. Ich weiß nicht, er hat ja auch in Anthologien Texte veröffentlicht. Die habe ich sicherlich nicht alle. Aber was das angeht, habe ich auch sämtliche Texte von ihm aus seiner Schulzeit. Die habe ich mir damals alle in Kopie aufgehoben, sodass ich glaube, so fast alles von ihm zu kennen, außer seinen essayistischen Texten, die ich nicht alle kenne.
Also Sie sind das wandelnde Stanišić-Archiv.
Ja, das ist übertrieben, aber ein bisschen kann man so sagen. Ja.
Welches seiner Bücher hat Sie denn besonders berührt?
Ja, ich finde das letzte jetzt, gerade Herkunft. Das hat mir aus der Seele gesprochen. Viele, viele auch Überlegungen, Reflexionen über die Herkunft trafen genau auch meinen Nerv, ja. Ich habe mich da sehr wiedergefunden.
Können Sie sich an ein Beispiel erinnern?
Ja, es sind so viele Stellen, wo ich mich wiederfinde. Natürlich, als er geschrieben hat, ganz am Anfang, dass er jetzt kein Jugoslawe mehr ist, dass es das nicht mehr gibt, seine Heimat nicht mehr gibt. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich, ohne dass ich das überbewerten möchte, aber da findet man ja auch bei Menschen, die in der DDR groß geworden sind. Sie kommen an den Ort zurück, den es nicht mehr gibt. Also es gibt keine Thälmann-Schule mehr, es gibt nicht mehr den Kindergarten, der nach Lenin genannt ist oder so etwas. Auch da ist Heimat verloren gegangen für diejenigen, die vielleicht 10 Jahre oder 12, 13 Jahre alt waren, so alt wie Sascha, als er geflohen ist. Das vergleiche ich auch oft so in Gesprächen mit anderen Leuten. Da finde ich eine Parallele, ja.
Also viele Denkanstöße, die dieses Buch Herkunft gibt. Sascha Stanišić bekommt 2020 auch den Weilheimer Literaturpreis, unter anderem für dieses Buch. Das ist ein ganz besonderer Preis, den die Schüler eines bayerischen Gymnasiums verleihen. Und bei der Verleihung des Preises muss der Preisträger eine Rede an die Jugend halten. Das ist das eine. Es gibt auch, wie immer bei solchen Preisen, eine Laudatio. Und diese Laudatio ist jetzt für Sie, Werner Nikisch, ganz besonders spannend. Sascha Stanišić hat nämlich Sie als seinen ehemaligen Deutschlehrer gebeten, diese Laudatio zu halten. Ist das jetzt für Sie eine Ehre oder doch auch Last?
Beides. Also im ersten Moment war ich schockiert. Ich dachte, das ist ein April-Scherz.
Stimmt, die Verleihung ist ja am 1. April.
Ist am 1. April und ich konnte es gar nicht glauben. Also ich schaute dann in die Homepage und sah die vorherigen Laudatoren. Das sind Namen, die in einer ganz anderen Liga natürlich angesiedelt sind als ich. Also ich will nur mal einen nennen, Uwe Timm oder Horst Köhler, der Bundespräsident, der dort eine Laudatio gehalten hat. In dieser Reihe wollte ich mich natürlich nicht eingereiht sehen.
Aber Sascha Stanišić wollte Sie in dieser Reihe haben.
Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, weil ich dachte, das konnte ich gar nicht glauben. Aber es war so. Er sagte, ja, er freut sich darüber, dass ich das mache. Ich finde das auch ganz und gar angemessen. Außerdem wäre das eine Möglichkeit, sich auch bei mir zu bedanken. Und insofern nehme ich das natürlich als große Ehre jetzt auch wahr, aber natürlich mit einem großen, ja, wie soll ich sagen, großer Aufgeregtheit natürlich auch. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege.
Wissen Sie schon, was Sie sagen werden?
Nein, weiß ich nicht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich werde ganz sicherlich viel auch aus der Zeit erzählen. Und ich werde den Humor, den Sascha hat, den werde ich versuchen reinzubringen. Und die Rede gilt auch mehr den Schülern des Gymnasiums als dem erlauchten Publikum, was dort sitzen wird. Ich bleibe sozusagen bei meinen Leisten. Ich werde dort als Lehrer reden.
Werden Sie Ihre Laudatio auf Sascha Stanišić vorher mal üben? Vielleicht Ihrer Frau vortragen?
Ja, ich werde es in jedem Fall, die Zeit muss ich ja auch ein bisschen einhalten. Es sollen also nicht länger als 10 Minuten sein. Das muss ich natürlich lesen, laut auch lesen. Und ich muss die Fallstricke natürlich vorher kennen, an denen ich gerührt bin, an denen ich vielleicht, wo meine Stimme vielleicht dann auch wegbleibt, denn das passiert mir schon. Und das versuche ich professionell vorzubereiten, ja.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Freude beim Schreiben und beim Vortragen dieser Laudatio auf Ihren ehemaligen Schüler im Deutschunterricht, Sascha Stanišić. Werner Nikisch war heute in SWR 2 Tandem unser Gast. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, ich danke Ihnen für diese Gelegenheit. Vielen, vielen Dank.
Am Mikrofon war Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.